Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeiter und herzlich willkommen. Die Frankfurter Buchmesse ist vorbei. Wie immer haben wir nicht nur den Büchermarkt live von unserer Bühne in Halle 3 gesendet, sondern zusätzlich dem dort versammelten Publikum interessante Bücher und Autoren im Gespräch vorgestellt. Ich hatte die Gelegenheit, mit zwei Romantikexperten über eine bemerkenswerte Buchreihe zu sprechen. Die Literaturwissenschaftler Roland Borgartz und Günther Oesterle, der eine von der Frankfurter Goethe-Universität, der andere von der Gießener Justus-Liebig-Universität, hatten zusammen mit weiteren Wissenschaftlern ein Editionsprojekt zur Romantik erarbeitet, das nicht zuletzt unter der Fragestellung steht, was uns die Epoche der Romantik heute noch zu sagen hat. Eine ganze Menge, so die Meinung der Romantikforscher. Und so erscheinen jetzt im Zürcher Secession Verlag in den kommenden 5 Jahren insgesamt 15 Bände mit Texten der Romantik, die entweder einem zentralen Motiv der Romantik zugeordnet sind oder einem wichtigen Autor. Die ersten 3 Bände der handlichen Bibliothek der Romantik sind erschienen. Die ersten 2 Bände sind dem romantischen Zentralmotiven Gespenster und Tiere gewidmet. Der 3. stellt einen weitgehend unbekannten Roman des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen vor. Ich habe zuerst Roland Borgartz gefragt, welche Bedeutung der Romantik heute beizumessen ist.
Die Romantik ist zeitlich natürlich nicht nah. Das sind 200 Jahre, die seither vergangen sind. Aber gleichwohl kann man mit gutem Grund sagen, dass in der Romantik unsere Gegenwart begonnen hat. Oder noch einmal anders formuliert, dass die Romantik der Augenblick in der Kultur- und Literaturgeschichte ist, in der man einen Übergang feststellen kann von der Aufklärung in die Moderne. Und hätte die Romantik nicht auf ihre ganz spezifische Art und Weise mit den Inhalten, Fragestellungen und auch Formaten der Aufklärung sich auseinandergesetzt und auch damit gespielt, wäre unsere Moderne nicht die geworden, die sie heute ist. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wer wir sind und wie unsere Gegenwart funktioniert, was unsere Problemlagen sind, was Literatur kann, was Literatur soll, dann sind wir gut beraten, uns anzuschauen, was die Romantiker gemacht haben.
Darauf kommen wir gleich auch noch im Einzelnen zu sprechen. Professor Oesterle, ein wenig verloren gegangen ist doch im Laufe der Zeit, dass die Romantik als kulturgeschichtliche Umbruchphase um 1800 eine der wichtigsten Epochen der Moderne gewesen ist. Also diese sogenannte romantische Schule um die Gebrüder Schlegel, um Fichte, Schelling, Tieck, Wackenroder. Das war in vielerlei Hinsicht ein avantgardistisches Projekt, das großen Einfluss hatte auf die Ästhetik, auf das Selbstverständnis des Künstlers und so weiter. Wo sind da für Sie die spannenden Ansatzpunkte für das Editionsprojekt gewesen?
Ich schließe dich direkt an Roland Borgartz an, wenn man sagt, die Romantik setzt ein, indem sie die Aufklärung und die Aporien, die Widersprüche der Aufklärung offenlegt, dann kann man als Zweites sagen, sie setzt mit einem neuen, tatsächlich modernen Ansatz ein, dass sie über das, was sie schreibt und über das, was sie redet, immer zugleich reflektiert. Sie beobachtet die Beobachtung, sie beobachtet das Schreiben. Und mit dieser Relativierung und Reflexion dessen, was man tut, stellt sie prinzipiell in Frage Dogmen. Das heißt, sie provoziert und sagt, es könnte auch anders sein. Das ist die erste Bewegung, die diese Alternative durchdenkt. Und diese Alternative, die sie immer mitbedenkt, setzt sie in eine Form um. Und das war zum Beispiel die Ironie, die eben diese Inversionsfigur wählt und schafft, der Infragestellung von Dogmen. Und von diesem Aspekt her ist das nicht nur ein Stil, sondern auch eine Lebenshaltung geworden.
Da könnte man jetzt auch die Frage anschließen oder die man auch vielleicht noch klären müsste als Hintergrund. Ich meine, wenn das so eine Epoche gewesen ist, die so viel aufgebrochen hat, wo es wirklich eine Umbruchphase war, ja auch ästhetische, also Formen aufgebrochen hat, das ist ja immer eine Reaktion, das hatten Sie teilweise auch schon eben angesprochen, auf gesellschaftlich verunsicherte Verhältnisse. Worauf hat die Romantik, worauf haben die Romantiker reagiert, was auch die politischen Verhältnisse angeht? Ich meine, die Französische Revolution war nicht weit weg.
Die Französische Revolution war nicht weit weg. Der gesamte Umbau der Gesellschaft von einer feudalen Gesellschaft hin zu einer nicht mehr feudalen oder nicht mehr allein feudalen Gesellschaft war im vollen Gange, ohne dass man wusste damals schon, wohin das führen würde. Das heißt, man ist tatsächlich in eine unsichere Zukunft unterwegs gewesen, auf dieser politischen Ebene, auf dieser tatsächlich konkreten politischen Ebene. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Romantiker auch klar machen, dass viele Lebensbereiche politisch sind. Das Politische ist nicht etwas für die Romantiker, was allein von Politikern betrieben wird, sondern die Romantiker sind eine Generation, die verstehen, dass das Politische und das Private nicht zu trennen ist. Deshalb sind auch die scheinbar privaten Projekte zutiefst politisch. So gibt es in der Romantik die erste Wohngemeinschaft. Es gibt neue Versuche, Genderrollen festzulegen, anders festzulegen, andere Familienmodelle aufzubauen, eine andere kulturelle Struktur aufzubauen. Und das sind alles tatsächlich Elemente, bei denen die Romantiker experimentieren wollen, also im Sinne einer Lebenshaltung experimentieren wollen, aber, und das kann man, glaube ich, noch schärfer sagen, auch experimentieren müssen, weil es einfach nicht verschiedene Vorschläge gibt und man sagt, ich mache es so oder ich mache es so, sondern es gibt nur ein altes Verfahren, ein altes Modell und wenn ich es anders machen will, muss ich es neu machen. Es gibt also einen Druck zur Innovation und zwar zur gesellschaftlich-politischen Innovation genauso wie zur formalen Innovation. Und die Romantiker wissen, dass die formale Innovation auf ästhetischem Gebiet und die gesellschaftliche Innovation auf politischem Gebiet zutiefst miteinander verbunden sind. Das kann man sehr schön sehen, ein Thema von Günter Oesterle, an dem Bereich der Polemik und der Satire. Das sind Formen, die tatsächlich sowohl literarisch angewendet werden, als auch in die Gesellschaft hereingetragen werden und nicht in einem nur destruktiven Sinne, sondern mit dem Ziel, eine neue Form von nicht nur Geselligkeit, sondern Gesellschaftlichkeit entstehen zu lassen. Eine Gesellschaft, die es aushält, polemische Energie in sich zu haben. Das wäre eines der vielen experimentellen, politisch-ästhetischen Projekte der Romantik.
Jetzt haben wir wirklich schon ein paar gute Grundlagenpunkte angesprochen, um jetzt auf die Bände bzw. auf das Buchprojekt zu kommen. Dieses Buchprojekt soll sozusagen eine ganze Epoche abbilden, beispielhaft. Sagen wir mal so, 15 Bücher, die einerseits einzelnen Autoren der Romantik mit einem Text oder einem Roman einen eigenen Band widmet, andererseits Bände, die Texte von Autoren unter ein Thema oder ein zentrales Motiv stellen. Die themenbezogenen Bände sind in der Mehrzahl, so wie ich mir das angeschaut habe. Was haben Sie sich bei dieser Anordnung gedacht? Es ist ja nun nicht ganz einfach zu sagen, wir stellen die Romantik auf 15 Bände dar.
In diesem ersten Jahr mit den ersten drei Bänden haben wir versucht, dieses Prinzip gleich einmal vorzuführen, indem wir zwei thematische Bände haben, die eben ein spezifisches Licht auf die Romantik werfen, nämlich ein möglichst breites, heterogenes Bild der Romantik vorführen. Und dann einen Autor, nämlich Hans-Christian Andersen, gewählt haben mit einem Roman, OT, bei dem...
Darauf kommen wir aber gleich auch noch zu sprechen. Okay, also das ist sozusagen das Prinzip, das immer so in der Waage zu halten.
Ja, in der Waage, stimmt nicht ganz. Also es sind mehr thematische als Einzelbände. Es sind, glaube ich, 4 Romane und 11 thematische Bände.
Okay. Ich wollte jetzt mal auf die einzelnen Bände eingehen. Es ist ja nicht zufällig, sage ich mal so, dass der erste Band dem Gespenstermotiv gewidmet ist. Ja. Es sollen noch weitere themenverwandte Bücher erscheinen, wie Teufelsgeschichten oder auch zum Horror. Professor Oesterle, das Unheimliche ist einfach ein wichtiges romantisches Motiv. Allerdings immer, das haben Sie eben auch schon so ein bisschen herausgearbeitet mit der Ironie, aber hier sage ich so mal mit kritisch reflektierenden Aspekten.
Mhm. Aufklärung hat die Gespenster versucht zu vertreiben, indem es sie rational erklärt. Jeder Spuk wird einfach erklärt, indem man sagt, na, das sind bestimmte Erscheinungen, die Fantasien sind, jedenfalls sie existieren nicht. Und die Romantik zeigt nun, dass die Auflösung des Geheimnisses durch die Aufklärung neue, wie eine Hydra, neue verschiedene Geheimnisse, noch viel mehr, viel schrecklichere Spukgeschichten erzeugt, indem sie, jetzt kommt ästhetisch das Entscheidende, nicht Monster, nicht Gruselgeschichten, sondern indem sie Winzigkeiten, minutiöse Dinge, nebenbei erscheinende Entsetzlichkeiten zum Thema macht, wie vorher sie niemand gesehen hat. Und diese 5 Autoren, die er ausgewählt hat, variieren in immer neuer Weise, wie mit einem Vexierbild, diese eine Frage, wie kann ich darstellerisch Unsichtbares, das entsetzlicher und unheimliches als alles, was als Schrecken, als Gestalt erscheint, wie kann ich das ästhetisch durchschlagen machen? Die Teufelsgeschichten wiederum, da geht es meist um einen Pakt. Entweder sind es Venus-Pakt-Geschichten, Tannhäuser, oder es sind Geschichten, die um das Geld gehen. Aber immer sind diese Paktgeschichten, es gibt etwa 100 Paktgeschichten in der Romantik mit dem Teufel. Immer sind es, der Teufel ist nicht ein böser Mann, sondern ein sehr einfacher, normaler, älterer Herr, der dazu verführt. Und das heißt, wir haben in diesen Teufelsgeschichten und diesen Paktgeschichten Verführungsgeschichten, warum und aus welchen Gründen Geld und unter welchen Bedingungen Geld eine Rolle spielt, um die Ehre, ja, die Situation zu retten. Im Teufelspakt ist die Seele oder das Herz das Entscheidende gewesen. Im Schlemiel, einem der berühmtesten Paktgeschichten, dem Schatten, ist es nicht die Seele, sondern Schatten. Etwas völlig Ungewöhnliches, ein Schatten, wen kümmert denn das? Meinen Schatten würde ich doch verkaufen, das ist nur eine Nebenbeigeschichte. Aber was dieser Verlust des Schattens, den der Schlemiel dem Teufel verkauft, welche völlig neuen Situationen das ergibt. Die Illustratoren haben das sofort erkannt, als der Teufel den Schatten kriegt, nimmt er ihn wie einen Teppich und wickelt ihn ein und steckt ihn in die Hose. Das sind Plastizitätsgeschichten, die Sie mit einer Seele, die Sie verkaufen, niemals hinbekommen.
An zweiter Stelle, das heißt das zweite Buch, sage ich mal so von der Reihenfolge her, innerhalb dieses Editionsprojektes steht, Herr Professor Borgartz, ein Band über die Funktion von Tieren in der Romantik. Das ist von Ihnen herausgegeben, mit Texten von Novalis über Heinrich von Kleist bis Hans Christian Andersen, auf den kommen wir gleich auch noch. Tiere in der Literatur sind, wie Sie im Vorwort schreiben, allgegenwärtig in der Literatur, in Fabeln, in Märchen und was weiß ich. Was ist Ihre spezielle Funktion in der romantischen Literatur? Das Fantastische und das Unheimliche spielt da, glaube ich, auch mit rein.
Das Fantastische und Unheimliche spielt rein. Und was die Tiere in der Romantik jetzt ganz spezifisch macht, ist, dass eine Figur sind oder ein Themenfeld bespielen, an dem zwei Dinge reflektiert werden. Zum einen ist immer dort, wo von Tieren die Rede ist, der Mensch damit beschäftigt, sich über sich selbst Klarheit zu verschaffen. Er redet von den Tieren, weil er sich selbst verstehen will. Die Aufklärung, wieder mal als Kontrastfolie, hat den Menschen als genau das Wesen definiert, das kein Tier ist. Als das vernünftige Wesen, als das Wesen, das Sprache hat, Moral hat und so weiter. Und die Romantiker sagen jetzt, vielleicht muss man bedenken, dass der Mensch gerade mit der Entdeckung des Unbewussten, mit dem Fantastischen, gar nicht nur und vielleicht nicht mal in erster Linie von seiner Vernunft her zu denken ist. Es gibt vielleicht gar keinen so kategorialen Unterschied zu den Tieren. Wenn ich als Mensch mir menschliches Verhalten anschaue, dann sehen und spüren die Romantiker in diesem menschlichen Verhalten die Ähnlichkeit zu den Tieren.
Jetzt gehen wir nochmal auf diesen dritten Band der Reihe, da geht es um einen eigentlich für uns sehr vertrauten Erzähler, den Dänen Hans Christian Andersen. Wir kennen ihn im Grunde genommen durch die Märchen. Sie haben hier einen Roman ausgewählt, der wahrscheinlich den meisten Lesern von uns gar nicht vertraut ist. Sein Titel O.T., O.T. Erstmals erschien 1836, wenn ich richtig sehe, und in deutscher Übersetzung ein Jahr später, glaube ich schon. Ja. Jetzt in einer Neuausgabe nach der Übersetzung von Heinrich Denhardt und herausgegeben von Heinrich Detering. Und das ist wahrlich eine faszinierende Geschichte. Und da geht es ja auch im Grunde genommen im Kern um die Auflösung von Grenzen, würde ich mal sagen. Es hat auch offensichtlich was zu tun mit der Person Andersen, mit dem Autor selber, dem nachgesagt wurde, dass er homosexuell gewesen sei. Das muss man vielleicht jetzt an der Stelle einfach jetzt erwähnen, wo es um die Auflösung von Grenzen geht. Und es hat ja auch was wohl mit dem Roman zu tun. Ja. Welche Bedeutung hat nun dieser Roman innerhalb Ihres Romantikprojekts?
Der erste wichtige Punkt ist, dass wir Autoren, die wir gut kennen, von unbekannten Seiten zeigen wollen. Und das ist mit Andersens OT genau der Fall. Andersen ist in seiner Zeit tatsächlich genauso als Romanautor bekannt und berühmt gewesen wie als Märchenautor. Und wir kennen ihn heute nur noch als Märchenautor. Und die Romane sind aber mindestens genauso gut wie die Märchen.
Aber das kann es nicht alleine sein.
Und das kann es natürlich nicht alleine sein. Zentral ist zweitens, dass Andersen tatsächlich in der Art und Weise, wie er diesen Roman schreibt, an zentralen romantischen Themen seiner Zeit arbeitet. Und das sind zunächst einmal Genderfragen, Gender Trouble, würde man heute sagen. Figuren, die nicht so genau wissen, ob sie auch wirklich die Männer sein wollen, die sie sind, wie viel Weiblichkeit in ihnen steckt. Es gibt Cross-Dressing-Szenen, Männer, die sich als Frauen verkleiden und dann die Männer küssen, die sie wirklich eigentlich küssen wollen. Also lauter Dinge, die tatsächlich in einer verblüffenden Offenheit dargestellt werden, die diesen Roman wirklich auch tatsächlich so aktuell macht und auch so deutlich macht, dass diese romantische Auseinandersetzung mit den Normen der Gesellschaft und einer im Grunde normativ funktionierenden Gesellschaft auch heute noch genauso interessant ist, wie es damals war.
Ich würde noch einen Punkt dazu sagen. Der Sonderling, der Außenseiter, ist eines der Kardinalthemen der Romantik, gleich von Anfang. Meistens sind es ungeschickte Leute. Chamisso führt seinen Schlemihl ein als Tölpel. Brentano nennt einen Dildab, das ist auch Tölpel. Aber es sind immer naive Taugenichtse. Es sind glückliche Taugenichtse. In den 30er Jahren gibt es zwei Autoren, einen Deutschen, das ist Hauff, der in der Zwergnase, in einem Märchen, das neue Thema des Außenseiters, den Stigmatisierten, einbringt. Und der Däne, der von außen auf die deutsche romantische Literatur setzt, dem noch einem drauf. Das ist der erste große Roman der Romantik, der nicht nur einen Außenseiter als Leichtfuß darstellt, sondern zutiefst stigmatisiert.
Bei Ihren Diskussionen, die Sie so geführt haben, was haben Sie sich gedacht? Sie haben sich gedacht, wir wollen die Romantik nochmal wirklich in ihrer Frische, wie sie damals war, vielleicht uns jetzt näher bringen und zentrale Motive verdeutlichen. Wo sind die Anknüpfungspunkte für uns heute?
Zum einen tatsächlich der improvisatorische Umgang mit Normen und mit gesellschaftlichen Vorgaben und gesellschaftlichen Zwängen. Und das ist auch, kommt nochmal direkt zurück auf die Frage dieser manchmal konservativen Anmutungen der Romantik. Wenn man sich nur anschaut, was einzelne Texte an einzelnen Stellen aussagen, dann stehen da manchmal seltsam traditionell konservative, rückwärtsgewandte Sachen. Wenn man aber das Gesamtspiel sich anschaut, das die Romantiker mit diesen Themen, mit diesen Positionen betreiben, dann sieht man, dass es keine Position gibt, die nicht als Position markiert wäre. Und dieses als Position markiert sein führt wieder darauf, dass es jede Position von sich immer sagt, ich bin eine Position und es kann auch anders sein. Das wiederum etwas, was ich eine produktive Verunsicherung nennen würde. Und diese Form von produktiver Verunsicherung von Positionen und von Normen wäre auf einer sehr abstrakten Ebene etwas, was man, glaube ich, wirklich erfährt, wenn man sich die Zeit nimmt und tatsächlich, sagen wir mal, 2 Wochen lang sich einsperrt und diese 15 Bände hintereinander liest, sollte man verunsichert sein. Und zwar produktiv verunsichert sein, mit Blick darauf, was Positionen machen, wie Normen entstehen, wie gesellschaftliche Zwänge entstehen, wie gesellschaftliche Kommunikation funktioniert, was Literatur kann, was Literatur will und wie man sich dem gegenüber selbst verhalten sollte.
Die Literaturwissenschaftler Roland Borgartz und Günter Oesterle im Gespräch über das Editionsprojekt Handliche Bibliothek der Romantik, aufgezeichnet während der Frankfurter Buchmesse. Der Zürcher Secession Verlag hat die ersten 3 Bücher ausgeliefert, die da sind: Gespenster, herausgegeben von Harald Neumeier, Tiere, herausgegeben von Roland Borgartz und der Hans-Christian Andersen-Roman O.T. zum Preis von 22 Euro. Die erstgenannten Bücher kosten jeweils 24 Euro. Und das war der Büchermarkt am Donnerstag. Hier folgt gleich nach den Nachrichten Forschung aktuell mit meinem Kollegen Arndt Reuning. Da wird es unter anderem um unseren Erdtrabanten gehen, speziell um die Frage, wann sich wohl dort die ersten Siedler niederlassen werden. Auch der Mond ist ja bekanntlich ein zutiefst romantisches Motiv, dem durch unsere Vereinnahmung die Entzauberung droht. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Angela Gutzeit.